Guten Morgen, guten Mittag, liebe Adventgemeinde Oberasbach. Es ist ein Privileg, dass wir hier gemeinsam sitzen dürfen, um Gottes Wort zu hören und es zu studieren. Und ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit, die jetzt vor uns liegt. Ich möchte mit euch heute ein Thema studieren, das für uns auf eine gewisse Art und Weise offensichtlich ist, um was es geht. Aber auf der anderen Seite der Perspektive ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen, was es eigentlich wirklich im Kern bedeutet. Nun, das Thema, wie ihr es hier heute sehen könnt, lautet der beste Freund des Menschen. Und sein größter Feind. Und wir möchten darüber sprechen, was das eigentlich jetzt hier für uns für eine Bedeutung hat. Nun, ich habe eine Frage an euch. Was macht gute Freunde aus? Gute Freunde sind vertrauenswürdig, oder? Gute Freunde zeichnen sich durch Loyalität aus. Nicht nur dir gegenüber, sondern auch gegenüber anderen Menschen. Gute Freunde stehen für dich ein, sind für dich da, wenn du sie brauchst. Sie zeigen Empathievermögen. Das heißt, sie gehen mit dir auch durch die Höhen und Tiefen deines Lebens, auch wenn nicht immer alles so gut läuft. Und gute Freunde verstehen dich. Gute Freunde akzeptieren dich so, wie du bist. Nun, ja, gute Freunde sagen dir die Wahrheit, auch wenn du sie vielleicht manchmal nicht hören möchtest, aber weil sie dich lieben und dein Bestes wünschen, sagen sie dir die Wahrheit. Nun, es gibt aber dennoch Sachen, die gute Freunde auch mit sich bringen. Und das muss uns immer bewusst sein. Gute Freunde sind auch einfach nur Menschen, so wie wir alle hier. Das heißt, gute Freunde, sie können enttäuschen, sie können verletzen, sie können dich im Stich lassen, sie können dich betrügen, sie können dich vergessen, weil sie einfach, wie wir alle, schwache Menschen sind. Wie wir bereits gesagt haben, Freunde sind vertrauenswürdig. Sie leben ihre Integrität aus. Das heißt, sie stehen zu dem, was sie sind. Sie stehen dafür. Auch wenn andere Leute das anders sehen, sie stehen für die Wahrheit ein. Sie haben starke moralische Prinzipien und sie kennen den Unterschied zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse und sie leben es aus. Das macht sie zu dem, was sie sind. Und gute Freunde zeigen wirklich ernsthaftes Interesse an deinem Leben. Sie sind da, um dich kennenzulernen und wie gesagt, dich im Leben auch zu unterstützen. Sie sind loyal. Aber die Frage ist, was unterscheidet sie von dem besten Freund des Lebens? Nun, besten Freund des Menschen im Leben, danke. Und wie wir bereits jetzt erkannt haben, ist das ja so, dass wir Menschen uns enttäuschen, dass wir Menschen uns regelmäßig enttäuschen und manchmal Situationen eintreten, die vielleicht ungewollt waren, dass wir es vielleicht gar nicht wollten. Aber so ist es nicht beim besten Freund des Menschen. Der beste Freund des Menschen ist die einzigste Person auf dieser Welt, die für dich da sein kann, wenn es mal wirklich schwierig in deinem Leben läuft. Ganz nach dem Motto, wie es im Psalm 27, Vers 10 steht. Wenn selbst Vater und Mutter dich verlassen, oder wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, nimmt der Herr mich doch auf. Der beste Freund des Menschen erkennt dich in- und auswendig. Nun, deine Freunde kennen dich vielleicht auch gut, aber der Herr, er weiß sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Und das Interessante ist, ist es wichtig, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben? Ganz ehrliche Frage. Natürlich ist es nicht wichtig. Aber was möchte Gott mit diesem Vers sagen? Er möchte damit zum Ausdruck bringen, dass selbst diese geringen Dinge, die für uns nebensächlich sind, die uns vielleicht gar nicht interessieren, für die selbst interessiert sich Gott in unserem Leben. So sehr, so genau kennt er uns. Der beste Freund des Menschen ist an deinem Wohlergehen interessiert. Wie du dich fühlst, auf welcher Reise du dich befindest im Leben. Und er ist bereit, für dich einzustehen und für dich einzutreten, ohne etwas im Gegenzug dazu verlangen. Und was damit gesagt werden soll, ist Folgendes. Nun, wir alle tun Menschen gerne Gefallen, doch insgeheim ist es schon so, dass wir Menschen auch gerne eine Gegenleistung erwarten. Es liegt in unserer Natur. Wir haben eine gewisse Erwartungshaltung, dass wir auch etwas Gutes bekommen. Aber Gott liebt den Menschen. Gott liebt uns. Und Gott liebt uns bedingungslos. Das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass es in der Beziehung mit Gott keine Bedingungen gibt. Aber es ist ein Fakt, dass Gott uns bedingungslos liebt. Dass er uns so annimmt, wie wir sind. Nun, wir kennen vielleicht die Verheißung aus Jeremia 29, Vers 11, wo es heißt, denn ich habe Gedanken des Friedens über euch und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist der Plan des Herrn für unser Leben. Das ist der Plan Gottes, unseres besten Freundes, für uns, für jeden Einzelnen von uns. Der Unterschied ist, Freunde akzeptieren uns auch so, wie wir sind. Aber Gott möchte noch einen Schritt weiter mit uns gehen. Gott akzeptiert uns so, wie wir sind. Aber er möchte uns dort nicht stehen lassen, wo wir uns aktuell befinden. Er möchte, dass wir Wachstum erleben. Er möchte, dass wir vorangehen, dass wir weitergehen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir in ihm wachsen. Das ist sein Ziel. Aber wir können zu ihm kommen, wie wir sind. Der beste Freund des Menschen wurde selbst Mensch, um dein bester Freund zu werden. Ist das nicht interessant? Wisst ihr, es gibt so viele Weltreligionen und Philosophien, wo es darum geht, dass man Gott näher kommen muss, dass man etwas tun muss, eine Pilgerreise, etwas Leistung bringen muss, um Gott zu erleben, um ihm nahe zu sein. Ja? Vielleicht ist es eine Glaubensreise als Ziel im Leben, an einen bestimmten Ort zu gelangen und dann zu sagen, jetzt habe ich es, jetzt bin ich Gott ganz nah. Wenn ich diese Mauer anfasse, wenn ich diesen Stein anfasse, wenn ich diesen Berg hinaufwandere. Aber das Interessante ist, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat. Gott kam auf uns zu, als wir noch keine Freunde mit ihm waren. Als wir noch in Feindschaft mit ihm waren, kam er auf uns zu. Und 1. Johannes 4, Vers 10 bringt es ganz besonders zum Ausdruck. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott ging diesen Schritt auf uns zu. Warum besprechen wir das Thema überhaupt? Freundschaft und der beste Freund des Menschen. Nun, ich bin überzeugt, dass wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, stoßen wir ganz schnell auf das Werk der Erlösung, auf die Geschichte der Erlösung, auf den Plan Gottes, den er mit dem Universum hat, ja, aber ganz speziell mit unserem Planeten Erde. Und warum ist das so? Weil Gott sich eine persönliche Beziehung zu uns wünscht. Der Unendliche streckt sich nach dem Endlichen aus. Nach dem Vergänglichen. Der Unvergängliche streckt sich nach dem Vergänglichen aus und sehnt sich nach einer persönlichen, lebendigen Beziehung. Und wer kann behaupten, solch einen Freund an seiner Seite zu haben? Wir alle. Jeder Mensch. Denn jeder Mensch hat die gleiche Chance, Gott kennenzulernen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Gott zu erleben, richtig? Egal von wo er kommt, egal was für einen Bildungshintergrund er hat, welches Ansehen er in der Gesellschaft hat, welches Alter er hat, spielt überhaupt keine Rolle. Oder welchen Gesundheitsgrad er hat. Gott kennt die Herzen, Gott kennt die Absichten und jeder Mensch kann ihn erleben. Nun, wenn wir über das Werk der Erlösung nachdenken, was wir heute im Rahmen dieser Zeit, im Rahmen dieser Predigt tun möchten, dann ist es wichtig, folgende Grafik im Auge zu behalten. Habt ihr eine Vorstellung davon, was das sein könnte? etwas abstrakt und ein paar Linien. Aber dieser weiße, dicke Strich, dieser lange Strich, der hat links und rechts kein Ende. Bis darauf, dass er nur auf dem Bildschirm des Beamers projiziert werden kann. Aber das stellt die Ewigkeit dar. Ja? Das stellt die Ewigkeit dar. Das heißt, dieser Abschnitt hier ist ein besonderer Abschnitt. Es ist eine begrenzte Zeit, ein gesonderter Abschnitt, in dem etwas passiert. Hier vorne ist etwas passiert und hier hinten wird etwas passieren, das das Ganze wieder zum Ende bringt sozusagen. Und wir befinden uns, wo befinden wir uns? Wir befinden uns nicht am Anfang dieses Abschnitts, auch nicht in der Mitte, sondern ziemlich weit am Ende. Denn natürlich ist das jetzt nicht maßstabgetreu und wir wissen, dass wir noch das Millennium haben und so weiter im Himmel. Aber was damit gesagt werden möchte, ist, dass wir kurz am Ende davor stehen, dass das Werk der Erlösung abgeschlossen wird. Ich möchte auf eine zentrale Frage zu sprechen kommen. Und sie klingt vielleicht erstmal banal. Aber warum hat Gott eigentlich das Leben geschaffen? Warum hat Gott das Leben geschaffen? Warum ist Gott Schöpfer? Denn wir dürfen nicht vergessen, Gott ist unser bester Freund, aber er ist vor allem auch unser Schöpfer. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde, von allen den Planeten und Sonnensystemen, von all den Welten, Welten, die wir gar nicht kennen. Wir wissen, es gibt Engelwesen, aber es gibt Wesen, die wir noch gar nicht kennen, von denen wir noch nie was gehört haben. Und er ist auch unser Schöpfer. Und warum schafft Gott Leben? Warum tut er das?
Weil er selbst Leben
ist. Er ist selbst das Leben. Aber warum möchte er anderen das Leben geben? Wisst ihr, das ist gar keine einfache Frage. Beziehungsweise, vielleicht ist es eine einfache Frage, aber die Antwort auf die Frage ist gar nicht so einfach. Und ich glaube auch nicht, dass man sie innerhalb von ein paar Minuten ergründen kann. Aber ich denke, ein paar Impulse dafür, die wir heute bekommen können aus dem Wort Gottes, sind, dass Gott die Sehnsucht hat, seine Liebe anderen Geschöpfen weiterzugeben. Das heißt, Gott schafft andere Wesen, erstattet sie mit Fähigkeiten aus, dass sie sich entwickeln und dass sie Freude haben und dass sie wirklich das Leben spüren, dass sie das Leben erleben, was es heißt zu leben, lebendig zu sein. Und dass es keine größere Freude gibt, ihm zu dienen. Aber warum haben wir dann diesen Abschnitt aus dieser Ewigkeit? Warum haben wir dann so einen bestimmten separaten Block, der abgesondert ist? Was ist da passiert? Nun, bevor wir diese Frage beantworten, möchte ich nochmal auf eine weitere Frage eingehen, die etwas spezifischer an uns gerichtet ist. Wissen wir noch, wie Gott uns geschaffen hat? Also mit wie meine ich, wie er uns ausgestattet hat? Ja? Er hat uns geformt aus den Stoffen, aus den Materialien aus der Erde, ja? Aus dem Lehm, aus dem Schlamm, aus der Erde. Aber was ich mit wie meine ist, ist der Mensch in einem besonderen Bild geschaffen?
Nach seinem Bild.
Ja, oder? Er ist nach seinem Bild geschaffen. Was bedeutet das, nach Gottes Bild geschaffen zu sein? Nun, Gott hat uns eine eigene Persönlichkeit gegeben. Gott hat eine eigene Persönlichkeit. Wir Menschen, jeder von uns hat eine eigene Persönlichkeit. Jeder von uns hat einen freien Willen, Entscheidungen zu treffen. Jeder von uns hat eine angeborene Fähigkeit, selbstständig zu denken und zu handeln. Und wir besitzen auch eine schöpferische Tätigkeit, ein schöpferisches Denken. Wir können auch Dinge erschaffen. Wir können kein Leben schaffen, aber wir können Dinge kreieren, wir können sie bauen, wir können sie formen. Das hat Gott in uns hineingelegt, dass wir auch mit einem Ziel, mit einem Plan an eine Sache herangehen und Sachen, die vorher nicht da waren, erstellen können. Aufgrund der Materialien, die zur Verfügung stehen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, und zwar auch die Umgebung, in der wir leben. Das große Lehrbuch, die Natur, das Weltall, die Tiere auf dieser Erde, andere Menschen, alles, mit dem wir jede Art von Materialien oder von Dingen, von physischen Dingen, mit denen wir interagieren können. Dass wir die Liebe erkennen, die Liebe Gottes, die er hat, in den ganzen kleinen Details, die er geschaffen hat. Aber die Frage ist doch, wenn das so ist, Wenn das wirklich so ist, wie konnte dann überhaupt in einer perfekten Welt, in einem perfekten Universum, wo doch alles gut ist, alles schön ist, alles rein ist, alles in Harmonie funktioniert, wie kann es sein, dass in einer perfekten Welt etwas Böses entsteht, dass das höchste Engelwesen, das Gott diente und Gott freudig diente, sagt, deine Regierung ist unfair. Dein Gesetz kann man nicht halten. Deine ganze Regierung ist Tyrannei und Eigensucht. Wir könnten eigentlich viel freier sein, als du es uns vorgibst. Wie kann es sein? Nun, diese Frage stellen sich viele Menschen. Nun, auf der einen Seite ist es ein Geheimnis, das zu ergründen. Das wissen wir, dass das Entstehen der Sünde, dass es nicht erklärt werden kann. Denn wenn wir es erklären könnten, dann gäbe es eine Grundlage dafür, eine Ursache, die das Ganze bezweckt hat, die das Ganze nach vorne gebracht hat. Aber wir können es auf eine Art und Weise erklären, dass wir uns die Frage stellen, hat Gott das Böse geschaffen? Nein, oder? Aber wie kann dann Böses entstehen, wenn Gott nicht das Böse geschaffen hat? Nun, Gott ist Licht, richtig? Und was ist Schatten in Bezug auf Licht? Nun, Schatten ist die Abwesenheit von Licht. Das heißt, in der Analogie, wenn wir von Gott Abstand nehmen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, wenn wir uns von Gott trennen, dann kann daraus niemals Leben entstehen. Sondern die Folge davon ist langfristig der Tod. Und warum existiert das? Weil die gesamte Regierung Gottes auf einem Grundsatz basiert, die auch ganz wichtig für diese persönliche Freundschaft ist, die er mit uns schließt. Und zwar der freie Wille. Der freie Wille, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Für oder gegen Gott. Gott hat uns den freien Willen gegeben, dies zu tun. Aber wisst ihr, was interessant ist? Wir müssen da jetzt ein wenig der Zeit halber vorspulen. Und wir wissen, dass dieses Engelwesen, diese falschen Ideologien, die es im Kopf hatte, auch die anderen Welten damit vergiften wollte, die anderen Welten damit erreichen wollte und ihnen klar machen wollte, dass Gott nicht gerecht ist, dass Gott nicht der ist, der vorgibt zu sein. Und wir wissen aus dem Geist der Weissagung, dass keine dieser Welten gefallen ist. Bis auf eine. Bis auf einen Planet. Der Planet, auf dem wir leben. Erde. Das Menschenpaar hat sich auf diese Lügen eingelassen. Und in diesem Moment haben sie Gott betrogen. Sie haben ihn verletzt. Sie haben ihn enttäuscht. Sie haben ihn in Stich gelassen. Wisst ihr noch, diese Eigenschaften von Freunden am Anfang? Und jetzt meine Frage an euch, wenn wir sowas erleben, würdet ihr gerne solche Freunde haben? Nein, oder? Niemand von uns möchte so jemand sein oder solche Freunde haben. Aber wie kann es dann sein, dass wir im 1. Mose 3, Vers 15 so etwas Erstaunliches lesen, dass wir müssen überlegen, im Himmel gab es in der Harmonie eine einzige Partei. Alle waren sich einig. Alle folgten Gott. Und mit Freude, mit Liebe taten sie das. Aber als Luzifer seine Rebellion begann und immer mehr Anhänger fand, dann gab es zwei Parteien, richtig? Gott und seine Engel und Satan und seine Engel. Also die Anhänger, von die ehemalig Gott gedient haben. Nun, und als Gott uns schuf, da waren wir eine neutrale Partei, oder? Wir waren unvoreingenommen. Wir kannten aber trotzdem den Unterschied zwischen Gut und Böse, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Wir konnten eine Entscheidung treffen. Und in dem Moment, als wir die Entscheidung getroffen haben, waren wir Teil einer oder der anderen Partei, richtig? Und zwar haben wir uns für die Partei Satans entschieden. Wir standen voll auf seiner Seite. Wir standen auf der Seite des Betrügers. Und jetzt kommt Gott daher und spricht zur Schlange, zu dem Medium, was sich Satan bedient hat. Und sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Obwohl er wusste, dass wir doch in dem Moment auch seine Feinde waren, war das die Grundlage, um diese kaputte Freundschaft zu rekonstruieren, diese kaputte Freundschaft wieder aufzubauen. dass er die Feindschaft setzt zwischen Satan und der Frau, zwischen seinen Samen und der Samen der Frau, also den Nachkommen Satans und den Nachkommen der Frau. Das war der erste Schritt, da einen Split reinzumachen. Und das kam nicht von unserer Seite aus. Diese Motivation bestand nicht von unserer Seite aus. Wir konnten das auch nicht von unserer Seite aus heraus tun. Aber Gott ist diesen Schritt gegangen. Er hat Feindschaft gesetzt, obwohl wir mit ihm verfeindet waren. Obwohl wir uns selbst in diese Situation gebracht haben. Und die Frage ist doch jetzt, die Frage im großen Kampf, die Anklage ist ganz klar, Gott ist nicht gerecht, sein Gesetz kann nicht gehalten werden, seine Regierung basiert auf falschen Grundsätzen und jedes Individuum, jedes geschaffene Wesen könnte ohne Gott freier leben. Das ist die These, die hier im Raum steht. Und wir wissen, dass Gott den Feind nicht von Anfang an vernichtet hat. Obwohl er das hätte tun können, vielleicht nach der Art und Weise, wie es ein weltliches Regime tun würde. Jede andere Meinung wird sofort unterdrückt. Aber Gottes Regierung basiert auf Transparenz, auf Ehrlichkeit. Und er möchte, dass jedes Wesen ganz genau weiß, warum es Gott nachfolgt oder nicht. Und das ist genau der Grund, wenn dieser Rahmen, wenn dieses Zeitfenster abgeschlossen wird, wird es nie wieder zu einer Rebellion kommen. Nie wieder wird im Himmel jemand sagen, Moment, vielleicht ist Gott ja doch ungerecht. Vielleicht war es ja doch ungerecht, was er getan hat. Sondern jeder wird wissen, aufgrund der Beweise, die gesammelt wurden, wie Gott wirklich ist und wie Satan wirklich ist. Und wir werden alle erkennen, wohin eine Rebellion gegen Gott führt. Und zwar ins Nichts. Da ist nichts. Da ist nichts Fruchtbares. Da ist nichts, wo etwas Gutes dabei herauskommt, dass irgendjemand damit glücklich sein könnte. Nichts Aufbauendes. Nichts, was das Leben fördern würde. Weil das Gott das Leben ist. Und sich eine Rebellion von Gott trennt. Aber das ist die Anklage, die im Raum steht. Und die Frage ist, wie rechtfertigt sich Gott gegenüber dieser Anklage? Wie macht er das? Wie macht unser bester Freund das? Nun, interessant ist doch eigentlich, dass Gott sich gar nicht rechtfertigen muss, oder? Muss er sich rechtfertigen? Ich meine, muss er sich rechtfertigen vor uns? Vor anderen Wesen, die er geschaffen hat, warum er so handelt, wie er handelt? Nein, er muss es nicht. Aber Gott ist Liebe. Und deswegen tut er das. Und er möchte, dass wir das erkennen, dass wir Erkenntnis erlangen, dass das ganze Universum Erkenntnis darüber erlangt, wie Gottes Regierung wirklich aufgebaut ist, wer er wirklich vom Charakter her ist. Nun, wir werden uns das ansehen. Gott hat die Kraft, unser Leben vollkommen zu erneuern. Aber warum sage ich das jetzt? Nun, weil die Lösung des Problems, die Lösung der die Widerlegen der These, geschieht folgendermaßen, ganz kurz und knapp. Gott möchte unser Leben, uns sündige Menschen, möchte dafür nutzen, dass wir als Licht, nicht nur in dieser Welt, sondern als Licht im Universum leuchten, dass sein Licht in uns leuchtet, dass er all diese Thesen durch unser Leben widerlegt. Ist das nicht unglaublich? Dass er uns dafür gebrauchen möchte, nicht die Engel oder nicht sich selbst? Ich meine, er geht vor Gericht, klar. Er geht vor Gericht mit dem Feind. Und es wäre so, wenn ihr jetzt mit mir, jemand von euch hätte mit mir einen Streitkonflikt und wir würden vor Gericht gehen und ich würde sagen, gut, wir gehen vor Gericht, aber ich bin der Richter. Gott macht das nicht so. Obwohl Gott Richter ist, legt er die Beweislage ganz klar dar und sagt, diese Menschen, diese sündigen Menschen haben durch meinen Sohn überwunden. Durch meinen Sohn werden sie erneuert. Und das beweist, dass mein Gesetz haltbar ist. Durch meine Kraft allein. Und das ist wirklich tiefgründiger als das, was wir jetzt hier beschreiben. Nun, aber wenn Gott uns erneuern kann, wenn er das alles in uns machen kann und wenn er uns als Beispiel nehmen möchte, als mächtiges, kräftiges Beispiel für diese Welt, was hindert ihn daran, dass er heute an uns wirken kann, dass er heute uns voranbringt, jeden individuell, wo wir im Leben stehen, mit welchen Sünden wir zu kämpfen haben. Was hindert ihn daran? Wer ist der größte Feind des Menschen? Es ging jetzt hier um den besten Freund des Menschen, doch wer ist sein größter Feind? Der größte Feind des Menschen ist nicht Satan. Der größte Feind des Menschen sitzt nicht im Vatikan. Der größte Feind des Menschen ist nicht dein Nachbar, mit dem du dich nicht versöhnt hast. Oder den Arbeitskollegen. Oder irgendein Mensch in deinem Leben, wo du noch etwas in dir spürst und du sagst, da hast du keinen Frieden. Das ist nicht dein größter Feind. Der größte Feind des Menschen sind wir selbst. Unser Ich ist unser größter Feind. Ihr Lieben, das müssen wir uns vor Augen halten, dass wenn etwas in unserem Leben blockiert, die Verbindung zu Gott, dann sind es wir selbst. Und das ist hart, oder? Es ist nicht schön, das zu lesen, es ist nicht schön, das zu hören, dass wir selbst es sind, aber es ist wahr. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, weil wenn wir darüber sprechen, dass es um unser Ich geht, dann geht es nicht im Kern um unsere Persönlichkeit. Gott möchte nicht, dass wir unsere Persönlichkeit aufgeben. Versteht ihr, was ich meine? Gott möchte, dass wir unseren sündigen Lebenswandel aufgeben. Dass wir unsere falsche Motivation im Leben, warum wir mit ihm Zeit verbringen, aufgeben. Dass wir aufgeben unsere Eigenüberzeugung, unsere Selbstsicherheit. Dass wir wissen, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wo ich hinkomme. Und Gott möchte, dass wir davon Abstand nehmen und sagen, verlass dich auf mich. Meine Wege sind ganz anders als deine Wege. Meine Gedanken sind viel höher als deine Gedanken. Gott möchte, dass wir Demut erlernen. Und zwar freudige Demut. Keine geknickte Demut, sondern freudige Demut. Dass wir mit Freude ihm dienen und erkennen, was er für unser Leben möchte. Das heißt es, das Ich aufzugeben. Abstand zu nehmen von den Vorstellungen, die wir vielleicht haben und zu sagen, Herr, was ist dein Weg? Was ist dein Wille für mein Leben? Wenn Gott also einen Punkt in deinem Leben setzt, dann setze du kein Fragezeichen. Setze kein Fragezeichen, wo Gott einen Punkt setzt. Wenn Gott dir den Weg zeigt und der Weg ganz klar ist, dann stell ihn wirklich in Frage, auch wenn du nicht weißt, wie du ihn gehen sollst. Geh diesen Weg, weil Gott gibt dir die Kraft dazu. Und nein, ich möchte das umformulieren. Gott gibt dir nicht die Kraft dazu. Gott ist deine Kraft. Das ist viel, viel, viel wichtiger. Oft beten wir, Herr, gib mir Kraft. Ich bin in dieser Situation. Gib mir Kraft. Schenk mir Kraft. Aber wisst ihr, Gott ist unsere Kraftquelle.
Amen.
Ja? Und der Unterschied besteht darin, dass wir nicht seine Kraft in dem Sinne anwenden, sondern dass er seine Kraft in uns anwendet. Das klingt vielleicht ähnlich, aber es ist etwas anderes. Er möchte durch uns wirken. Er möchte uns erneuern. Nun, es gibt hier diesen einen Vers, den ihr sicherlich kennt. Das ist ein sehr bekannter Vers, wenn es um den Sabbat geht. Befiehlt den Israeliten, haltet meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen des ewigen Bundes zwischen mir und euch für alle Zeiten. Dann geht es noch weiter auf der nächsten Seite. Dadurch sollt ihr erkennen, dass ich der Herr es bin, oder dass ich der Herr euch heilige. Das ist ein ganz, ganz bekannter Vers. Nun, warum ist der Sabbat? Was hat das jetzt damit zu tun? Nun, eine Freundschaft wächst, wenn man Zeit verbringt, richtig?
Ja.
Wenn man sich Zeit nimmt. Wir alle nehmen uns Zeit für unsere Freunde. Und was sogar noch viel wichtiger ist bei der Zeit, ist, dass wir es spezifizieren und sagen, es muss qualitative Zeit sein, ihr Lieben. Gott wünscht sich qualitative Zeit mit uns. Ich meine, ich möchte euch ein Beispiel geben. Nun, wir alle pflegen die Gewohnheit und tun es gerne, zu beten, richtig? Aber es gibt Tage, an denen wir vielleicht uns nicht danach fühlen, zu beten. Unser Ich fühlt sich nicht danach. Oder unser Ich sagt, du hast gerade keine Zeit. Du musst los. Du musst den Bus erwischen. Du musst in die Arbeit. Du musst zur Schule. Du musst irgendwo hin. Und wir sagen, ja gut, das kann ich vielleicht auch noch später machen. Aber der Punkt ist beim Gebet. Das Gebet ist kein Monolog. Das Gebet ist ein Dialog. Und es hat Jahre gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und ich würde immer noch behaupten, dass ich immer noch darin wachse. Ich denke, wir alle wachsen darin, das zu verstehen, was das Gebet eigentlich wirklich bedeutet. Aber ich habe mir überlegt, wie ist das, wenn ich mit Gott spreche, wenn ich Zeit mit ihm verbringe? Und ich gebe euch ein Beispiel dafür. Stellt euch vor, jemand ruft euch jeden Tag an. Und ihr sprecht jeden Tag eine halbe Stunde mit ihm. Aber eigentlich schaut das Gespräch so aus, ihr geht an den Hörer, geht heran und die Person redet und erzählt euch dies und das und willst sagen, ja, ich habe da einen Tipp für dich und du wirst unterbrochen und dann kommt die nächste Story, die nächste Geschichte und am Ende heißt es, okay, ich muss wieder los, tschüss, ich rufe morgen wieder an. Ich denke, manchmal fühlt sich Gott so, dass wir mit ihm sprechen, aber ihm keine Zeit geben zu antworten, was er uns eigentlich wirklich sagen möchte, in dieser spezifischen Situation, wo wir vielleicht völlig überfordert sind. Deswegen geht es um die qualitative Zeit. Gott möchte eine besondere Zeit mit uns haben, wo wir auch wirklich aufmerksam sind. Ja, wo wir, vielleicht haben wir am Morgen, an diesem einen Morgen, vielleicht haben wir nur 10 Minuten Zeit. Nehmen wir es einfach mal an. Aber wenn wir in diesen 10 Minuten unser Herz vor Gott ausschütten und etwas studieren, und vielleicht ist es nur ein Vers, den wir studieren, aber Gott gibt uns da einen kleinen Impuls für den Tag. Und das bewegt uns. Das bewegt uns und wir können dieses Licht weitergeben an andere Menschen. Vielleicht nur in kleinen Situationen. Das ist für Gott mehr wert, als wenn wir einfach eine Gewohnheit pflegen. Versteht ihr, was ich meine? Eine Gewohnheit pflegen und sagen, das ist meine Checkliste heute. Dies, dann das, dann das. Gott möchte Beziehung. Er möchte lebendige, persönliche Beziehung. Und das Ziel, das Gott für uns hat, ist, dass wir Gott erkennen sollen. Was heißt es, Gott zu erkennen? Was heißt es, jemanden zu erkennen? Ich meine, biblisch gesehen ist der Begriff eigentlich ganz klar aufgeschlüsselt. Ja? Biblisch gesehen kennen wir das zum Beispiel, dass es heißt, Adam erkannte seine Frau. Und das heißt nicht, dass Adam von Weitem sah, ah, da hinten läuft meine Frau. Sondern das heißt, dass sie eine Bindung eingegangen sind, eine sexuelle Bindung. Aber es heißt viel mehr als das. Es heißt, sich ganz nahe kommen, dass Menschen ein Fleisch werden. Und zwar nicht nur in diesem sexuellen Sinne, sondern dass sie geistig und geistlich ein Fleisch werden. Und was Gott für uns möchte, ist, dass wir ganz nah bei Gott sind, dass wir sein Wesen erkennen, dass wir sehen, wer er wirklich ist und wie sehr er uns liebt. Das heißt es, dass wir Gott erkennen. Und dieser andere Begriff, dass er uns heiligt, ist auch ein ganz wesentlicher Begriff, auf den wir gleich noch zu sprechen werden kommen. Und zwar steht er zusammen im Zusammenhang mit den beiden Begriffen Rechtfertigung und Heiligung. Ja? Warum jetzt diese Begriffe? Weil diese beiden Aspekte, Rechtfertigung und Heiligung, sind Teile von Gottes Werkzeugen, um diese Beweismittel einzusammeln. Ja, diese Beweismittel, die vor Gericht gebracht werden müssen. Die falschen Anklagen zu widerlegen, ihr erinnert euch. Nun, Rechtfertigung ist eine Momentaufnahme, wie es hier steht. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Aber eigentlich ist es vielmehr ein Prozess. Es muss kein lebenslanger Prozess sein. Der Tscheche am Kreuz erlebte auch Heiligung. Aber es war ein kurzer Moment, richtig? Es war kein lebenslanger Prozess. Er hat sich erst spät in seinem Leben, in den letzten Minuten seines Lebens, für Jesus Christus entschieden. Aber was es zum Ausdruck bringen soll, das ist, dass Heiligtum ein Wachstumsprozess ist. Dass es nicht von heute auf morgen alles anders ist, aber jeden Tag verändert sich etwas. Wie nach dem Text im 2. Korinther 4, Vers 16, wo Paulus sagt, auch wenn der äußere Mensch zugrunde geht, wird der innere doch Tag für Tag erneuert. Also das ist, Heiligung ist etwas, das wir nicht einander ablesen können. Ah, der eine hat 80%, oh, der andere ist 35%. Nein, Gott alleine kennt das Herz. Gott sieht an, wo wir stehen und wo wir hingehen können. Und es ist wichtig, dass wir Gott fragen, Herr, wo stehe ich? Nicht, dass wir auf andere schauen, uns vergleichen und fragen, wo steht der andere? Ja? Sondern sich zu fragen, Herr, wo stehe ich vor dir? Gibt es irgendetwas in unserer Beziehung, was noch zwischen uns steht? Du hast diese Grundlage für diese Freundschaft gelegt. Blockiere ich sie? Gibt es irgendetwas in meinem Leben, das mich davon abweichen lässt? Rechtfertigung bedeutet im Kern, erstmal zu erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir Erlösung brauchen. Dass wir Abstand von unserem Ich nehmen. Ja, wenn wir jetzt eine Stichprobe machen, in die Innenstadt fahren und einen Menschen vielleicht fragen, sind Sie ein guter oder ein böser Mensch? Was glaubt ihr, was würde der Durchschnittsmensch jetzt in dem Sinne, also jetzt Durchschnittsmensch bezogen auf den Kontext, dass wir einfach eine Stichprobe machen, jemanden befragen, was würde jetzt ein Mensch sagen? Ich habe niemanden umgebracht, also ich würde sagen, ich bin ein guter Mensch. Ja? Aber wir wissen ja, dass Gottes Maßstab ein ganz anderer ist, ganz viel tiefer ist, als nur das oberflächliche Denken, was wir alle vielleicht kennengelernt haben in der Gesellschaft bezüglich diesen Themen. Aber der nächste Schritt ist, dass wir Jesu Opfer annehmen. Und ich habe hier noch was markiert, und zwar, dass wir es persönlich annehmen. Da kommen diese Beziehungen zum Ausdruck. Gott möchte, dass wir es persönlich für uns in Anspruch nehmen. Nun wisst ihr, wir alle kennen Verheißungen aus dem Wort Gottes, richtig? Wir alle kennen die Verheißungen, wir alle können die Bibel öffnen und können Verheißungen lesen. Aber wenn wir diese Verheißungen lesen, nehmen wir sie auch für uns in Anspruch? Weil sie sind ja für uns geschrieben. Ja, es ist oft so, ich habe es oft erlebt in meinem Leben, dass ich gesehen habe und auch selbst das gemacht habe, dass
ich anderen Menschen gerne Verheißungen weitergegeben habe, um sie zu ermutigen, im Glauben zu ermutigen. Aber manchmal habe ich selbst daran gezweifelt, ob die Verheißung für mich gilt. Obwohl Gott verheißen hat, dass die Verheißungen für uns gelten. Ja? Dass er uns liebt und dass er einen Plan für unser Leben hat. Nehmen wir es für uns persönlich in Anspruch? Das ist die Frage. Das ist die Grundlage der Rechtfertigung. Nun, Heiligung wiederum bedeutet im Kern, Gott Tag für Tag mehr zu erkennen. Und das geschieht dadurch, dass wir Zeit mit unserem besten Freund verbringen. Und wir müssen hier wirklich, und das habe ich am Anfang gemeint auch, wir alle, mich eingeschlossen, wir alle müssen unsere Motivation hinterfragen. Warum verbringen wir Zeit mit Jesus? Was ist unser Ziel? Was wollen wir erreichen? Und ich glaube, unsere Antwort sollte wirklich sein, dass wir ihn besser kennenlernen möchten. Dass wir verstehen möchten, wer er wirklich ist. Denn oft haben wir ein falsches Bild von Gott. Und wir wissen, dass es sehr viele Konfessionen, Weltreligionen und Philosophien gibt, wo uns ein ganz anderes Bild vermittelt wird. Ein Bild der Werksgerechtigkeit. Ein Bild davon, dass wir etwas tun müssen, um Gott zu gefallen. Aber eigentlich ist es doch eher so, dass Gott etwas in uns tun kann, damit wir ihm gefallen. Ihr alle kennt den Text aus Offenbarung 14. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir alle kennen ihn, oder? Fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde, das Meer und die Wasserflut. Nun, Offenbarung 14, Vers 6. Nun, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Was bedeutet das für euch, dass die Stunde seines Gerichts gekommen ist?
Dass endlich zu Ende gehen kann.
Es geht zu Ende. Wir sind also am Ende von dem Werk der Erlösung. Es kann abgeschlossen werden.
Aber dass der heutige Tag ist der wichtigste, der ausschlaggebende.
Ja.
Nicht die Zukunft. Also
das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, genau. Der heutige Tag zählt, richtig? Aber wenn die Stunde seines Gerichts gekommen ist, dann bezieht sich das ja nicht auf 2 Monate später oder auf 3 Jahre, aber auch nicht auf die Vergangenheit, auch wenn sie in der Vergangenheit schon da war. Es geht immer nur ums Hier und Jetzt, weil Leben an sich per Definition, wir leben im Hier und Jetzt, wir leben heute, wir leben jetzt, nicht in 2 Minuten, nicht in 2 Stunden, nicht in 2 Wochen. Wir leben jetzt, diesen Moment, in diesem Augenblick, wo der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, können wir eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Und Gott möchte, dass wir das erleben. Und wenn es heißt, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, dann denken wir oft daran, ja, die Stunde seines Gerichts ist jetzt da. Jetzt kommt sein Gericht. Aber wir können diesen Text auch auf einer anderen Ebene verstehen. Einer weiteren, gleichwertigen Ebene, wo es heißt, dass die Stunde seines Gerichts gekommen ist. Jetzt habt ihr den Unterschied nicht verstanden wahrscheinlich, oder? Aber könnte man auch nicht sagen, dass es heißt, die Stunde seines Gerichts ist gekommen? Also die Stunde, wo das Gericht über ihn gehalten wird, obwohl er nicht gerichtet wird, aber in dem Maße, wie er richtet, wird er gerichtet. Die Welt wird ihn beurteilen. Sie wird schauen, ist Gott der, der er wirklich ist? Anhand der Beweise, die er vorlegt in diesem Prozess, in diesem Gerichtsprozess. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Gott offenbart, wer er ist, durch die ganze Menschheitsgeschichte, durch die Geschichte von dem Fall Luzifers bis zum Abschluss des Werks. Er offenbart, was er getan hat, warum er es getan hat, wie er es getan hat. An jeder einzelnen Person, an jedem einzelnen Wesen. Und er möchte, dass unser Leben das kräftige Zeugnis ist. Und die einzige Möglichkeit, die dort besteht, ist, dass Gott in uns wirken kann. Und Gott kann es ja, Gott will es. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Die Entscheidung liegt bei jedem von uns. Ob wir es möchten. Ob wir es erleben wollen. Und hier geht es gar nicht um das Erleben, um einen emotionalen Zustand, zu sagen, ja, jetzt gerade spüre ich, dass Gott an mir wirkt. Nein, es geht darum, dass wir eine Beziehung mit ihm pflegen und nach, wenn wir zurücksehen auf unsere Reise auf dieser Erde, dass wir merken, es ist etwas anders. Aber nicht in dem Sinne, dass wir sagen, ah, ich habe mich jetzt schon verbessert. Muss ich schon mal sagen. Sondern, dass wir sehen, danke Gott, dass du das von mir genommen hast. Danke Gott, dass du mich hier ruhiger gemacht hast, dass du diese Sünde endlich von mir genommen hast. Du weißt, sie hat wie eine Last an mir geklebt. Ich wünsche uns das, dass wir das erleben. Aber dazu muss unser Ich aus dem Weg geräumt werden. Das kann nur Gott uns schenken. Und es ist so erstaunlich, wirklich tiefer darüber nachzudenken, dass Gott unser Leben, unser verändertes Leben, ja, unser neues Leben, Jesus sagt ja in der Bibel, im 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es ja, darum, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sieh, es ist alles neu geworden. Gott möchte, dass es neu wird und er möchte unser Leben als Zeugnis dafür nehmen. Und das ist ein starker Beweis, weil Satan ja sagt, schau mal, deine Kinder, die im Bild Gottes geschaffen sind, schau dir an, was sie machen auf der Erde. Schau sie an, wie sie sich verhalten. Sie können dein Gesetz nicht halten. Und wir können es ja auch nicht, richtig? Wir können es nicht. Ich kann es nicht. Ich weiß, ihr könnt es auch nicht. Kein Mensch kann es. Aber ein Mensch kam. Ein Gott kam als Mensch und hat das Gesetz gehalten. Durch die Liebe, die er zu seinem Vater hatte. Und durch seine Liebe gibt er uns die Kraft, oder ist er unsere Kraft, das Gleiche zu erleben, den gleichen Sieg zu erleben, genauso wie es heißt im 1. Johannes 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist auch verpflichtet, so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und wie ist jener gewandelt? Ohne Sünde, in Liebe. Ja? Und 1. Johannes 3, Vers 6, ein Kapitel weiter, derselbe Vers, sagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Also wer in ihm bleibt, nicht wer in Jesus einfach ist. Ja? Wir alle können in Jesus sein und wir können abfallen, wir können wieder unseren eigenen Weg gehen. Aber wenn wir in ihm bleiben, verspricht er uns, dass er uns frei macht von jeglicher Sünde. Das bedeutet doch Jesus, oder? Ist das nicht Matthäus 1, Vers 16? Dass er uns befreien möchte? Und er kann das. Und er wird es tun. Und er wird es als Beweismittel im großen Kampf, zwischen dem Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, wird er es auflisten. Und jetzt kommen wir wieder auf den Anfangspunkt zurück. Warum es so wichtig ist, über diese Freundschaft nachzudenken, ihr Lieben. Ich meine, wenn Jesus der beste Freund des Menschen ist, wer sind wir dann für Jesus? Also sind wir auch sein bester Freund? Interessiert es uns, was unser bester Freund über uns denkt? Wollen wir gerne Zeit mit unserem besten Freund verbringen? Wollen wir auf seine Ratschläge hören? Wollen wir ihn erleben? Ich wünsche, dass wir mehr qualitative Zeit mit Gott verbringen können. Und ich möchte euch zum Abschluss einfach da nochmal praktisch ein paar Beispiele geben, die ich auch in meinem Leben erlebt habe, wo ich Gott sehr, sehr dankbar bin und ich denke, die ihr genauso in eurem Leben erleben könnt. Weil es ist immer wichtig, dass man auch darüber spricht, wie man es umsetzen kann, richtig? Weil was heißt qualitative Zeit? Wir haben schon darüber gesprochen, was es heißt. Aber was sind Beispiele dafür? Nun, vielleicht erlebt ihr das, dass ihr manchmal, um wieder aufs Gebet zu kommen, manchmal das Gefühl habt oder euch von eurem Gefühl leiten lässt und ihr sagt, ihr habt keine Freude zu beten oder ihr habt keine Freude, gerade eine Andacht zu machen. Weil ihr fühlt euch gerade nicht danach, weil die Lebensumstände euch gerade irgendwie herunterziehen. Und ich glaube, jedem von uns geht es mal so, dass wir entmutigt sind und dass wir uns vielleicht fragen, gut, was soll ich jetzt lesen? Was soll ich jetzt sagen? Aber wisst ihr, was manchmal voll helfen kann? Gottes Lehrbuch an die Hand zu nehmen. Also in seine Natur zu gehen. Einfach mal Abstand zu nehmen von seinem Alltag, von dem Bürozimmer, von dem Schreibtisch oder wo auch immer man ist. Und einfach mal rauszugehen, frische Luft zu schnappen und mit Gott zu sprechen. Einen sogenannten Gebetsspaziergang zu machen. Und Gott einfach mal zu erzählen, warum wir gerade keine Lust haben zu beten, was uns gerade beschäftigt, warum wir gerade uns so fühlen, wie wir uns fühlen. Und wisst ihr, was dann automatisch passiert? Dann beten wir zu ihm. Dann reden wir mit ihm. Dann sind wir ehrlich zu ihm. Und Gott schätzt diese Ehrlichkeit. Weil Gott sieht ja unser Herz. Richtig? Er weiß ja schon, mit welcher Motivation wir zu ihm kommen. Aber er wünscht sich, dass wir offen und ehrlich mit ihm darüber kommunizieren können. Das, was ja eine gute Freundschaft ausmacht. Eine offene und ehrliche Kommunikation. Dass er weiß, das, was wir ihm sagen, das meinen wir wirklich so. Und das bewegt uns wirklich. Und dann kann da Gott ansetzen und kann uns neue Dinge offenbaren. Einfach nur durch einen Spaziergang. Ja? Zum Beispiel. Der beste Freund des Menschen, er möchte heute in deinem Leben wirken. Bist du bereit, es zuzulassen? Bist du bereit, ihn neu kennenzulernen? Ich lade dich ein, ich lade euch ein, dass wir das heute erleben dürfen. Dass wir daran denken, dass wir sind oft in unserem Alltag gefangen oder beschäftigt. Und wir können ganz schnell immer wieder ausklammern, dass wir im großen Kampf leben. Wisst ihr, was ich meine? Dass hier eigentlich ein Kampf tobt. Ein Kampf, den wir oft gar nicht wahrnehmen. Weil wir so viel zu tun haben. Und es wird immer mehr, richtig? Und die Welt dreht sich immer schneller und es kommen immer neue Anforderungen und Aufgaben dazu. Aber lasst uns, so wie wir gesehen haben, dass diese Zeit eines Tages, dieser Zeitabschnitt aus der Ewigkeit, dass der ein Ende nimmt, so lasst uns in unserem Alltag, der ja auch manchmal ewig erscheint, richtig? Und herausfordernd, lasst uns dort eine Zeit herausschneiden, die wir für Gott nehmen. Auch wenn wir keine Zeit für Gott haben, sozusagen, lasst sie uns nehmen. Martin Luther hat mal gesagt, wie hat er das gesagt? Er hat gesagt, ich habe heute so viel zu tun, ich habe keine Zeit fürs Gebet, ich werde jetzt erstmal 3 Stunden beten. Gut. Wir müssen ja für uns sehen, wo wir die Zeit herbekommen. Aber Gott schenkt die Zeit, ihr Lieben. Gott schenkt die Zeit, wenn wir sie uns nehmen, und Gott lässt sich nichts schenken. Amen.
Amen. Amen.
Ich möchte mit euch beten. Lieber Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass du mitten unter uns bist. Du hast es verheißen in deinem Wort. Ich danke dir für die Adventgemeinde Oberasbach, für jede Person, die heute hier anwesend ist, Herr. Du kennst ihr Leben, du kennst die Abhängigkeiten, die Sorgen, Probleme, die Nöte, aber auch die Chancen und die Perspektiven, die du in jedem Einzelnen von uns siehst. Und ich bitte dich, bewahre du uns im Glauben. Herr, schenke du uns die Zeit mit dir, dass wir mutig sind, uns im Alltag die Zeit zu nehmen, auch wenn wir scheinbar keine Zeit haben. Bitte sei du unsere Kraftquelle, Herr. Leite du uns, dass wir nicht durchs Leben rudern, sondern dass wir nicht aus eigener Kraft, sondern dass wir die Segel setzen und deinen Geist an uns wirken lassen. Dass dein Geist in uns Frucht bringen kann. Und wir auch bei diesen einfachen Themen, die scheinbar einfach sind, dass wir da so viel Wachstumspotenzial haben, Herr, diese grundlegenden Dinge zu erkennen, dich zu erkennen. Hab du Dank dafür, dass du bei uns bleibst im Herzen, auch für die neue Woche. Und dass du jeden Tag mit uns wandelst und unser Leben zum Besseren veränderst. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen.
Amen. Lass uns abschließen diesen Gottesdienst mit dem Lied 268.